Ich freue mich so hier immer in Ihrer schönen Gemeinde, auch wenn wir einmal teilnehmen konnten. Und das ist wunderbar. Heute, dieser Sonntag Exodi, hat ja diese Stellung vor Himmelfahrt. Jesus Christus, der König und Herr, alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und dann das Pfingstfest auf der anderen Seite. Dass Christus in unser Leben hineinkommen will und in deinem Leben wirken will. Und wir lesen aus dem Epheserbrief. Im dritten Kapitel von Vers 14 bis 21. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater. Das ist eine Haltung der Demut. Das ist nicht ein Macher, sondern er weiß, das muss Gott schenken. Das kann er, der Paulus, nicht machen. Ich beuge meine Knie vor dem Vater, der rechte Vater ist über alles. Wir irdischen Väter sind ja ganz schreckliche Abbilder. Das Urbild des Vaterseins liegt im lebendigen Gott, der ist das Urbild des Vaters. Der rechte Vater über alles, was da Kinder heißt, im Himmel und auf Erden, dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. Sind das bewusst, dass das Christus will? Christus durch den Glauben in unseren Herzen wohnen und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. So könnt ihr mit allen Heiligen begreifen, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist, auch die Liebe Christi erkennen, die alle Erkenntnis übertrifft. Früher, in den ganz alten Bibeln, war das treffend anders übersetzt. Christus liebhaben ist besser als alles Wissen. Christus liebhaben ist besser als alles Wissen. Damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Gottesfülle. Dem aber, der überschwänglich tun kann, über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus zu aller Zeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Der Apostel Paulus war ja der größte Missionar aller Zeiten. Und was hat er denn gemacht, damit die Leute zum Glauben kommen? Da haben sie sich auch schon oft den Kopf zerbrochen. Wie kann ich das machen? Bei meinen Nachbarn, bei meinen Kollegen. Wissen Sie, dass Paulus nur ein Thema hatte, über das hat er immer gesprochen. Dass ich nichts unter euch wüsste als Jesus, und zwar den Gekreuzigten. Das war sein Thema. Er hat darauf hingewiesen, dass er das nicht tut mit fein formulierten Worten und nicht mit menschlicher Weisheit, sondern dass er einfach von Jesus spricht. Dazu hat er den Mut gehabt, weil er wusste, dass das Wort von Jesus in unserer Welt viele Menschen ärgert. Von Gott reden ist kein Problem. Das nimmt niemand übel. Irgendwie glaubt jeder an einen Gott. Feldwald- und Wiesengott oder einen allmächtigen Gott. Die Inder haben im Hinduismus 300 Millionen Götter. Ist kein Problem, über Gott zu reden. Aber an Jesus scheiden sich die Geister. Weil Jesus sagt, er sei der einzige Weg zu Gott. Er setzt sich absolut, dass in ihm sich der himmlische Vater offenbare. Und das hat der Paulus getan, weil er selbst ein fanatischer Jesushasser war. Wissen Sie, dass er nur mit einem islamistischen Terroristen verglichen werden kann? Er hatte Spaß daran, wenn Christen getötet werden, die den Namen Jesus anrufen. Er war Sympathisant, als der Stephanus gesteinigt wurde. Und er ist nach Damaskus gezogen, um möglichst viele Christen gefangen zu nehmen. Und was ist dann passiert? Dann hat sich ihm Christus offenbart auf dem Weg nach Damaskus. Es bleibt ja ein Geheimnis, was eigentlich da passiert ist. Ist auch bei Ihnen ein Geheimnis. Wenn ich mit Menschen zusammentreffe, frage ich immer, wie bist du zum Glauben gekommen? Interessant. Was die Familie, was irgendwo ein Buch, Bei jedem ist das eine andere Geschichte, aber Jesus hat sich uns offenbart, weil wir mit unserem Verstand und mit unserem Kritz die göttlichen Dinge nicht erkennen können. Martin Luther hat ja richtig im Katechismus uns das gesagt, dass wir nicht mit unserer Vernunft und unserer Denkkraft Jesus Christus erkennen können, sondern der Heilige Geist muss uns erleuchten, ein Licht aufstecken. Sonst kann man das nicht erkennen. Und deshalb gab es in der Weltstadt Ephesus 300.000 Einwohner, als Paulus hinkam, gab es keinen Christen. Paulus kommt hinein, er redet von Jesus. Menschen kommen zum Glauben, in großer, beträchtlicher Zahl. Das war in Ephesus überhaupt überraschend. Denn da stand eins der sieben Weltwunder. Der Tempel der Diana. Die hieß griechisch Artemis. Die hieß im Vorderen Orient Astarte. Und hieß in Babylon Ishtar. Verzeihen Sie mir, dass ich Ihnen nicht sage, welche furchtbare Rituale dort im Schatten dieser Fruchtbarkeitsreligion, dieser Fruchtbarkeitsgöttin vollzogen wurden. Grausam, schon die Bilder. Eine Frauenfigur mit unzähligen Brüsten. Und in Ephesus erzählt man ihnen, das seien keine Brüste, das seien Hammelhoden. Es geht immer ums Gleiche. Und in dieser Stadt redet Paulus nichts anderes, als dass Jesus der Herr ist. Und Jesus die Macht der Finsternis besiegt hat und diese Menschen kommen zum Glauben. Und es gab Krawall. Sie sind zu Tausenden zusammengeströmt und haben sich aufgeregt. Das ist ja bis heute in der ganzen Welt so. In den Ländern, in denen Christenverfolgung ist, ob das buddhistische Länder sind, sozialistische oder islamische Länder, ist es immer der Jesusname, der ärgert. Alles andere könnte man tolerieren. Am Jesusnamen bricht die Verfolgung auf. Aber auch bei uns, in unserer Toleranz und Weltoffenheit, wissen Sie, dass selbst ein Familienfest fast zum Springen bringt, wenn Sie etwas von Jesus erzählen. In der Familie. Aber im Freundeskreis, unter Schulkameraden und wo das ist. Und der Paulus erzählt das in diesem Abschnitt nochmal ganz eindrucksvoll. Das ist eine Sache, wenn man eine neue Gemeinde gründet, mitten im Heidentum. Also die Mission braucht keine Hilfsmittel. Das Wort von Jesus, das Zeugnis von Jesus ist stark genug. Das hat Kraft, das Evangelium hat, ist die Kraft Gottes, die selig macht, die daran glauben. Und das Evangelium bahnt sich auch heute einen Weg. Es gibt heute in der Welt keine Nation mehr, in der es nicht eine Christengemeinde gibt. Unter Indianern, Eskimos, Japanern, wo sie wollen, China, Usbekistan, überall gibt es Christengemeinden. Und Menschen sind aufgewacht und haben Christus erkannt. Das ist ein Wunder. Aber wenn es jetzt um die Sammlung der Gemeinde geht, da baut Paulus keine Dome, keine Verwaltungsstellen, keine Finanzbehörden, kirchliche Finanzbehörden. Er liegt vor Gott auf den Knien und sagt, lieber himmlischer Vater, du musst diese kleine Christengemeinde festigen. Warum? Über Ephesus ging nachher die scheußlichste Christenverfolgung nieder unter Domitian. Das war ein Christenschlechter, da war Nero noch harmlos. Domitian war der schlimmste Christenverfolger, der zum ersten Mal sagte, ich bin Gott. Und hat die Christen gejagt und umgebracht. Vor dem alten Johannes, dem Jesusjünger, der hat das noch miterlebt, den hat er deportiert nach Patmos und der hat dort die Offenbarung geschaut. Das gehört auch mit zu Ephesus. Aber Paulus sagt, den Blick auf diese künftigen Verfolgungen, die bleiben nicht aus. Auch wir müssen uns rüsten auf andere Zeiten, in denen der Jesusname bekämpft wird. Die Zeiten des Friedens bleiben nicht. Und da betet er, dass die Christengemeinden, jetzt kommt der erste Punkt, dass die Christen, dass in den Herzen der Christen Christus wohne, ist ihnen das bewusst. Dass Christus ein Ziel hat, in ihrem Herzen zu wohnen. Unser Herz, das ist ja unser Ich, das ist doch sündig. Unser Herz ist eigensinnig. Da will Christus Wohnung machen. Ja, durch den Heiligen Geist. Das kommt immer wieder in der Bibel vor, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Ganz am Anfang der Offenbarung, wenn du mir die Tür aufmachst, will ich hineingehen zu dir. Wissen Sie, dass es um dieses Innerste geht, dass Christus in Ihr Leben hineingehen will und in Ihrem Leben wirken will? Ich muss Ihnen zunächst noch erzählen, dass was Kurioses passiert in Ephesus, als Paulus gepredigt hat. Sie können es in Apostelgeschichte 19 nachlesen. Hat irgendjemand den kühnen Gedanken gehabt, dem Paulus das Taschentuch aus der Tasche zu ziehen? Ich weiß ja nicht, was für ein Kleidungsstück anhatte. Jedenfalls das Taschentuch hat einer mitgenommen und hat es einem Schwerkranken auf den Kopf gelegt. Und er ist gesund geworden. Es ist ein Wunder passiert. Es hat in Ephesus natürlich viel Aufsehen erregt. Denn die Leute sind ja wunderfitzig, besonders wenn sie aus dem Heidentum kommen, im Aberglauben leben. Interessant, dass der Paulus im ganzen Epheserbrief kein Wort von Wundern, von Heilungen, von Totenauferweckungen erzählt oder von solchen Ereignissen. Es war ihm gar nicht wichtig, weil das allergrößte Wunder ist, das überhaupt in dieser Welt geschehen kann, dass Jesus Christus, der Herr aller Herren und König aller Könige, in ihrem Herzen Wohnung macht. Gibt's das? Ja. Dass Christus wohne durch Glauben und Liebe in euren Herzen. Das brauchen wir. Wir haben ja mit den Kindern gebetet, ich bin klein, mein Herz ist rein. Stopp, da wird schon falsch. Richtig heißt ja, mein Herz mach rein. Mein Herz ist nicht rein, auch der Kinderherz ist nie rein. Ich bin klein, mein Herz mein, soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Das ist ganz wunderbar, dass das geschehen soll in unserem Leben, dass Christus einziehen will in unserem Leben und Wohnung machen will. Wir waren mal in Jerusalem, in diesem Wasserkanal, der Hasmonäer, der von der Klagemauer sich durchzieht bis zum Damaskustor, unterirdisch, ein Abwasserkanal. Und da kommt eine Stelle, die ganz nah am Allerheiligsten vom alten Tempel Salomos ist. Vielleicht 130 Meter durch die Mauern hindurch. Und da sitzen immer Juden, jüdische Frauen, und die beten dort, weil sie dort der Gegenwart Gottes am allernächsten kommen. An dieser Stelle, wo der alte Tempel stand und da durch die Mauern hindurch. Und die kreischen. Wir sind ganz nah bei Gott dran. Darum war dieser Wasserkanal auch so umstritten mit den Palästinensern. Ich hätte gern diese lieben Frauen geschüttelt und gesagt, stopp. Wenn er zu Jesus kommt, seid ihr noch viel näher dran an der Fülle Gottes. Da ist, in Jesus ist die ganze Fülle Gottes leibhaftig da. Und dieser Jesus will in deinem Herzen wohnen, das kann man gar nicht verstehen. Er will sein Königreich, seine Herrschaft in meinem Leben aufrichten, mich gebrauchen. Doch, das will er. Und das ist das Christengeheimnis durch die Jahrhunderte hindurch. Wir brauchen gar keinen Kult, um Menschen zu treiben. Deshalb reden wir auch nicht von Heiligen. Aber doch wunderbar. Was hat Gott durch einen Augustin gewirkt, durch einen Martin Luther, durch die Hugenotten? Was hat er gewirkt durch die großen Bibelausleger? Was hat er durch treue Freunde in ihren Vorfahren? Da hatten sie Leute, wo sie sagen, da ist mir die Güte Gottes begegnet. Dabei waren das auch so ganz schwierige, komplizierte Naturen, wie wir alle sind. Aber Christus hat geherrscht und hat gewirkt und hat das geschaffen. Das ist ganz wunderbar, was er tut in seiner großen Güte. Paulus sagt ja, dass unser Leib ein Tempel des Heiligen Geistes wird. Und dass wir den Tempel Gottes nicht verunreinigen sollen, unser Herz nicht. Da will Christus drin wohnen und will herrschen. Da sagt er, da bete ich dafür, dass das passiert in dieser Gemeinde. Ich erinnere mich noch, wenn meine Mutter Marmelade eingekocht hat, dann hat man die Gläser aus dem Keller geholt und die waren schmutzig, da waren Spinnweben drin und Kellerasseln. Und dann hat die Mutter das zuerst ausgespült und nochmal mit heißem Wasser nachgespült, dass das sauber wird. Und das ist ja bei uns ganz wichtig, dass Christus nicht wohnt in einem Herzen, wo der Sünde gedient wird. Da kann er nicht wirken. Darum ist die Neugeburt nur möglich, da wo zuerst die Reinigung unseres Lebens passiert und wo er durch den Heiligen Geist die Herrschaft bei uns antreten kann. Das ist ganz wunderbar. Er will Wohnung machen bei uns, will hier einziehen. Ich beuge meine Knie dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit stark zu werden durch seinen Geist in dem inwendigen Menschen, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. Christus will wohnen. Aber es ist das andere auch noch wichtig. Er will, dass wir stark werden. Wie werden wir denn stark? Paulus sagt, durch den Heiligen Geist werden wir stark. Darum betet er, dass wir starke Leute werden. Der Paulus war eigentlich ein sehr starker Mann. Er war ja Pharisäer, bevor er sich bekehrt hat. Bevor ihm Christus erschienen war. Er war Pharisäer und war ein ganz stolzer Theologe. Er war wahnsinnig stark. Darum hat er sich auch so aufgeregt über die Christen. Denn Christenart, sie hat auch Punkt, wo wir zum Glauben kommen. Ich bin nichts und du bist alles. Herrlich in diesem Lied, ich bete an die Macht der Liebe, die sich in Jesus offenbart. Ich bin ein Mensch, der vor der Hölle steht und sich nicht lösen kann aus der Sünde, aber ich habe das Erbarmen von Jesus erlebt und er mich herausholt. Jesus-Jünger sind sehr schwache Leute. Und beim Paulus hat sich das darin gezeigt, er hat ja einen tollen Namen, denn Paulus hat er zuerst Saulus geheißen. Und Saul war der erste König von Israel. Ein Kopf größer als alles Volk, heißt damals, als er gewählt wurde. Und die Sportler wissen das, was das bedeutet beim Korbball, wenn einer so oben reinfassen kann. Das war ein Sportsmann, aus der Landwirtschaft gekommen. Saul, so wollte er heißen. Saulus von Tarsus. Und als er Christ wurde, hat er seinen Namen umgenannt und da wollte er bloß noch der Kleine heißen. Paulus heißt der Kleine. Und er hat gewusst, ohne Jesus bin ich nichts. Und er hat es ja erlebt, ganz besonders ist das tröstlich für alle, die unter uns, die an schwerer Krankheit leiden. Paulus hat eine schwere Krankheit mit sich getragen, die der Herr ihm nicht weggenommen hat, obwohl er dafür gebetet hat. Das stimmt ja nicht, dass jeder, der glaubt, gesund sei. Paulus redet von einem Pfahl im Fleisch und das war kein Spreißel, sondern das war ein Pfahl. Was das wehtut, was der Schmerzen hatte, wie der behindert war. Aber er sagt, das ist ganz toll, wenn ich schwach bin, bin ich stark, denn die Kraft von Jesus ist da. Die habe ich durch den Glauben. Das ist das Zweite, dass Christus wohnt in uns und dass seine Kraft uns jetzt stark macht zum Dienst. Das ist ganz wunderbar, dass er das erlebt hat, diese starke Kraft von Jesus, wie er nach Ephesus hineinkam. Glauben Sie doch nie, dass wir der Welt imponieren können. Die Welt lacht über die Christen. Und die Missionare waren immer gedemütigt. Oft haben die, ja, es war ja immer so, dass nie die Christen in der Mehrzahl hinter der Mission standen. Sie waren meist kleine Gruppen und Freundeskreise. Und die Kolonialregierungen haben sie immer bekämpft. Weil die Kolonialregierungen wollten ja ausbeuten. Und die Missionare wollten den Menschen helfen. Es war ein ganz schwieriger Stand. Und die waren verlassen und einsam. Wo sie waren, in einer fremden Kultur, sie konnten die Sprache nicht. Und Sie müssen wissen, dass ein Afrikaner immer auf die Weißen runterspuckt, auch heute. Er hat keine Achtung vor uns. Sie haben nur durch den Evangelium Zugang gefunden, durch die Jesusbotschaft. Und das hat die Herzen bekehrt. Und die Stärke ist immer etwas Wunderbares, die kommt von Jesus. Wenn Sie Hausbesuche machen, von der Gemeinde und einladen wollen. Ich muss Ihnen gestehen, bis heute habe ich immer noch Bammel, da an der Glocke zu drücken. Ich habe sehr gern Hausbesuche gemacht, aber ich hatte immer Angst davor. Auch wenn wir Straßeneinsätze gemacht haben. Ich habe immer gebetet, dass es regnet, dass man es ausfallen lassen kann. Wir haben da, merken doch, wir können das alles nicht machen. Und dann erleben wir die Kraft von Jesus, jedes Mal überwältigend. Wie er uns ein Gespräch schenkt, wie er etwas gelingen lässt. Wie erleben wir das in den Jugendstunden, in der Kinderkirche? Konfirmanden sind manchmal auch für Pfarrer ganz schwierig. Wie für Lehrer die Schulklassen, ob man das schafft, die Kurve zu kriegen. Sind wir schwach, der Herr hat Stärke. Sind wir arm, der Herr ist reich, wer ist unserem König gleich? Paulus betet darum, dass diese wenigen Christen in Ephesus Kraft kriegen, das war erstaunlich, da haben sich so viele bekehrt, dass die einen Auflauf gemacht haben, nicht bloß mit Tausenden, sondern mit 30.000 Menschen in diesem Theater. und 2 Stunden lang gebrüllt haben, groß ist die Diana der Epheser. Sie hätten nur wissen müssen, dass es die Diana gar nicht nötig hat. In der ganzen Kultur, das heißt dort sogar, die ganze Welt betet doch die Diana. Das stimmt ja. Diese ganzen heidnischen Kulturen stecken ja überall dahinter, wo Christus Menschen nicht befreit hat zur Weisheit und zur Offenbarung seines Willens. Und da waren die Christen gestanden und Paulus betet, dass sie stark werden, dass Christus in ihnen wirkt. Und die hatten den Mut, einen anderen Lebensstil zu leben. Denn plötzlich wurden diese Figuren der Astarte, es waren ja Schmutzfiguren, Sexsymbole, bei den Goldschmieden nimmer gekauft. Und die Wirtschaft brach ein. Es ist ganz wichtig für uns Christen, dass wir uns nicht anpassen an unsere Umgebung. Wir leben eine Alternativkultur, auch wenn wir eine ganz kleine Minderheit sind. Und in der Öffentlichkeit herrschen heute ganz andere Gesetze als die von Jesus und seinem Wort. Und dann wollen wir es machen, stark zu werden wie die Epheser und sagen, wir bleiben Jesus gehorsam und folgen ihm nach, treu ihm. Ja, das muss er uns immer wieder neu den Mut geben. Einer unserer jungen Leute, als es noch die Bundeswehr in Ludwigsburg gab, der hat einen Zettel an das schwarze Brett geheftet, suche Christen zum Bibellesen. Sie wissen, was da an Spott passiert. Ich habe es miterlebt bei unseren Töchtern, wie das war, als sie den Gebetskreis in der Schule angekündigt hatten. Und im evangelischen Mürrige-Gymnasium gab es einen ganz großen Aufstand. Da haben sie die verhöhnt mit Plakaten, die jungen Christen. Aber wir wollen den Weg gehen, weil Jesus uns stark macht. Es ist ganz schwer, während der Ehe allein sein muss als Jesus-Jünger, weil der andere nicht mitzieht. Man kann ja den anderen nicht auf Kommando bekehren, am wenigsten in der Ehe und der Familie. Aber Jesus macht uns stark, unüberwindlich stark. Das ist so wunderbar, dass man fest wird, dass man seinen Weg gehorsam geht und dort unerschüttert und ohne Angst seinen Weg macht. Das ist ganz wichtig. Und das gilt auch in der Tiefe der seelischen Verlassenheit, in der Tiefe der Krankheit. Das ist in dieser Welt, in unserem Menschsein mit drin. Und was erleben Sie da, dass Jesus Sie stark macht? Und deshalb bitte ich Sie, wo Sie Kranke besuchen oder wo Sie mit Depressiven reden, reden Sie nicht menschlich, psychologisch, sondern sagen Sie denen ein Wort, Jesus ist bei dir, und jetzt beten wir noch. Und dann wird das Wort lebendig und Menschen werden stark und sie können das überwinden. Und das gilt bis in die Todesstunde hinein, dass Jesus stärker ist als die Schatten des Todes und der Angst, die uns umklammert. Dass wir stark werden und überwinden können. Dass wir an Gräbern stehen und trotzdem singen diese großen Lieder von Jesus Christus herrscht als König. Ich will ihn rühmen und ihn loben, weil ich eine Zukunft und eine Hoffnung habe. Es ist ein ganz großes Wunder, dass Jesus sein Reich baut, aber mit schwachen Leuten. Nicht nach der Sicht der Welt, sondern immer schwache Leute, in denen er wirken kann. Beugt seine Knie, der Paulus, und betet für sie. Und noch das Letzte, er redet von der Liebe, in die wir gegründet sind. Die Liebe von Jesus Christus. Ich habe es Ihnen ja schon vorher angedeutet, dass das für mich ganz wichtig ist, wie da dieser Vers 19 übersetzt wird. Ich habe es gern bei den Freizeiten als zum Thema gemacht. Christus liebhaben ist besser als alles Wissen. Weil heute in der Christenheit das Wissen das große Problem ist. Die Denkprobleme. Aber Sie wissen, das Wissen bläht auf. Und im Wissen kriegen Sie nie Gewissheit. Und deshalb ist das Wunderbarste, dass Jesus davon gesprochen hat, dass wir ihn lieb haben sollen. Interessanterweise kommt das ganz selten vor. Jesus lieb haben. Doch, da war doch die große Sünderin, die so geweint hat. Und Jesus sagt sie, die hat's erwischt. Die hat's begriffen. Simon, der Pharisäer, hat's nicht begriffen. Jesus lieb haben. Wer ihn liebt, das deckt sogar die Menge der Sünde. Jesus lieb haben. Ja, gibt es das wirklich? Jesus liebhaben? Doch, nichts soll mir werden, lieber auf Erden als du, der liebste Jesus mein. Die Stärke ihres Glaubens liegt doch darin, dass sie Jesus über alles lieb haben. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, dann bist du doch alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Du hältst mich an deiner Hand und das trägt mich auch durch schwere Zeiten hindurch. Johannes Evangelium sagt Jesus, Kapitel 14, wer mich liebt, der wird mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Dass diese Liebe zu Gott, du sollst lieben Gott, deinen Herrn, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Liebst du ihn? Liebst du ihn wirklich? Das ist ganz wunderbar, dass diese Liebe zu Jesus ganz oft vorkommt. Denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. Die ihn lieben, die können auch die schweren Dinge im Leben tragen und überwinden in dieser Jesusliebe. Ich darf das ganz offen sagen, dass das oft unter den Theologen umkämpft ist, dies mit der Liebe zu Jesus. Aber es steht in der Bibel drin. Und es steht sehr oft drin. Es steht sogar ein ganz furchtbares Wort drin. Wer Jesus Christus nicht lieb hat, der sei verflucht. Natürlich, die Liebe zu Jesus ist der Schlüssel meines Lebens. Ich habe ihn als Freund und das ist noch viel schöner als in der Ehe, als wir uns verlobt haben. Junge Leute damals, meine Frau war 18, hat meine, damals diese Mädchen geschrieben, ich bin schon vergeben. Weil Jesus in der Mitte meines Lebens steht und ich ihn über alles liebe. Sie hat geschrieben, zurückgeschrieben und das ist bei mir genauso. Und das ist der Bund und der tragende Grund unseres Lebens miteinander. Steht in der Bibel von einer Frau, die Courage hatte wie kein Mann. Es war keine Quotenfrau. Die hieß Deborah. Sie war Richterin, hat in schwierigen Fällen geschlichtet. Und sie hat in einer kritischen Phase Israels sogar die Führenden im Volk wieder mutig gemacht. Und die hat ein Lied in Richter 4 geschrieben. Und da kommt das herrliche Wort drin. Die ihn, unseren Herrn, lieb haben, müssen sein, wie die Sonne aufgeht in ihrer Pracht. Sie kennen das schöne Lied von Peter Strauch, die Gott lieben werden sein wie die Sonne. Lieben Sie Jesus? Hat der Paulus schon geahnt, obwohl diese Gemeinde in Ephesus vor der Verfolgung stand? Das ist gar nicht wichtig. So alles, was in ihrem Leben als Schweres drin steht, das können Sie überwinden in der großen Liebe zu Jesus. Und darum ist das auch so wunderbar in diesem Terstegen-Lied. Terstegen hat es ja so wunderbar gesungen. Und mir gefällt das, dass selbst im Zapfenstreich unser Volk noch etwas davon ahnt. Helm ab zum Gebet, ich bete an die Macht der Liebe, die sind Jesus offenbart. Er hat uns zuerst geliebt, darum lieben wir ihn. Natürlich fängt es mit Jesus an, aber ich will ihn lieben. Mein Leben lang. Und das kann der Tod nicht wegnehmen. Ganz schlimm, wenn die erste Liebe zu Jesus erkaltet, wenn sie nicht mehr da ist. Aus dieser Liebe heraus können wir viel tun und auch wieder Paulus hat so genial gesagt, die Liebe, da meint er die Jesusliebe, die er mir gibt und die ich ihm gebe. Du kannst große Taten vollbringen, mit Menschen und mit Engelzungen reden. Du kannst alle Geheimnisse wissen. Du kannst Wunder tun. Du kannst deinen Leib als Märtyrer opfern, es ist nichts. Es ist Blech. Das sagt er, ein Tön des Erz. Es ist Blech. Wenn nicht die Liebe Jesu drin ist. Und wenn die dich treibt, dann ist dein ganzes Leben getragen. Schon wichtig, was Paulus dieser Gemeinde mitgibt, was wichtig ist. Er braucht keine Dome und keine Mitgliederlisten, aber er braucht, dass Jesus im Herzen wohnt, dass sie stark werden am inneren Menschen, stark waren, Jesus sie stark macht und dass sie von der Jesusliebe brennen. Einer der größten Jesus-Jünger war Simon Petrus, ein toller Mann mit Feuer und Leidenschaft. Jesus, ich gebe mein Leben für dich her, das hat er nicht sowieso gesagt, das war bei ihm echt. Er war bereit, sich für Jesus zu opfern. Und dann ist das passiert, was so bei uns auch oft passiert, dass er Jesus verrät, leugnet. Es war eine harmlose Situation im Kohlenfeuer und ausgerechnet eine Frau. Er hatte sicher den Männerstolz, den alle haben, Ich kenne den Menschen nicht. Und als Jesus ihn wieder traf, wir hätten gesagt, Paulus, nächste Mal reiß dich zusammen, Bürschchen. Hast mich wieder enttäuscht? Nein, Jesus sagt das nie, auch nicht bei Ihnen. Wenn Sie kommen mit der alten Schuld, was sagt er denn? Hast du mich lieb? Dreimal, hast du mich lieb? Die Grundlage dafür, dass ich Dienst für Jesus tun kann. Lassen Sie mich schließen mit einem Liedvers von Benjamin Schmolk. Benjamin Schmolk lebte in der schrecklichen Christenverfolgung in Europa um 1700 durch das Habsburger Königshaus in Schlesien. Das war so furchtbar und grausam. Nur in den Wäldern konnten die Christen sich versammeln. Drei Kirchen waren erlaubt worden durch politische Umstände. Das war schon die größte Preisgabe. Die Kirchen. Und die eine, wo Benjamin Schmolk war, war in Schweidnitz. Es waren nur Hallenkirchen mit Lehm, Holz und Stroh. Nichts war erlaubt. Die zwei, die heute noch stehen nach dem Krieg, sind im Weltkulturerbe der UNESCO. In einem Jahr gebaut mit Emporen für 5000 Leute aus Lehm, Holz und Stroh. Schreckliche Verfolgung. Das Benjamin Schmolk hat 14.000 Gemeindeglieder in 32 Dörfern betreuen müssen. Was klagen wir manchmal über die Last im Pfarramt? Aber er hat gewusst, die herrlichen Schmolklieder, die Sie im Gesangbuch finden, auch das schöne Lied tut mir auf die schöne Pforte, das war für den Mann toll, dass es Plätze gibt, wo Gottes Ehre wohnt. Aber sagt er, ich bin Herr zu dir gekommen, komme du nun auch zu mir. Wo du Wohnung hast genommen, da ist lauter Himmel hier. Zieh in meinem Herzen ein, lass es deinen Tempel sein. Amen.